Hallo Vanessa.
Hi Vicky.
Ja, wie geht's dir?
Gut. Sehr gut. Und dir?
Ja, auch gut. Übrigens, weißt du noch, als wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, ob man während der Arbeit zum Friseur darf?
Ja.
Ja, also ich habe mir jetzt die Haare selber geschnitten. Außerhalb meiner Arbeit.
Das ist sehr bold. Also ich weiß nicht, was mich davon mehr schockiert. Es schockiert mich tatsächlich nicht, dass du das außerhalb deiner Arbeit gemacht hast. Es schockiert mich, dass du dir selber die Haare geschnitten hast.
Ja, aber was sagst du? Es sieht nicht schlechter aus als vorher, würde ich
Nö.
sagen.
Also das Gute ist, man muss, glaube ich, sagen, dadurch, dass du Locken hast, glaube ich, würde man jetzt auch nicht unbedingt direkt sehen, wenn man jetzt nicht vom Pfiff ist, wenn du dich verschnitten hast.
Nee, das Ding ist natürlich auch, ich finde halt bei Locken, besonders wenn du keine bestimmte Frisur willst, wie, keine Ahnung, diese komischen Wolf-Cuts oder, also ich finde die richtig cool, die stehen mir nur einfach überhaupt nicht mit meiner Haarstruktur. Und zwar, weil, also das auch mit meinem Gesicht, es passt einfach nicht. Aber, eigentlich geht es nur darum, dass du so Schwere und Volumen rausnimmst. Und da ist es, ich habe halt mit super vielen Leuten gesprochen, die Locken haben, die sich die selber schneiden. Und da dachte ich mir immer so, die sehen halt echt einfach, es sieht halt auch nach lockigen Haaren und fertig. Also, ja.
Aber hast du so eine extra Schere dann gekauft?
Ja, ich hatte ja eine Zeit lang einen Pony und da habe ich sowieso immer selber ein bisschen nachgeschnitten und auch ausgedünnt. Und weil ich ja natürlich jetzt nicht mit der Küchen- oder Nagelschere rangehen würde, habe ich beide Scheren also aus der Drogerie, aber trotzdem so professionellere zu Hause.
Nicht schlecht.
Aber,
So spart man sich auch den Friseur.
ja, dachte ich mir auch. Aber ich bin halt auch immer so unglücklich. Egal, anderes Thema. Nicht nur, wie man sich quasi einfach den Gang zum Friseur komplett spart und keine Probleme mit der Arbeitszeit bekommt. Eigentlich wollten wir diese Woche über ein wesentlich weniger, wie soll man sagen, anfassbares Thema sprechen. Es geht nämlich in der ganzen Folge sehr viel um das Thema AI.
Gold und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Viktoria Wokri.
Ich würde auch gerne mit der News der Woche starten. Die ist tatsächlich ein bisschen älter, wenn die jetzt hier jeder hört. Dass OpenAI ein Büro in München eröffnen wird.
Ja, das ist sehr, sehr aufregend.
Ja, besonders für uns als MünchnerInnen, würde ich mal sagen, sind wir schon sehr aufgeregt. Und das ist ja ganz krass, weil Apple, Microsoft, Intel und Amazon haben ja schon ihren Hauptwohnsitz, also Hauptwohnsitz, ihren Hauptsitz in München.
Ja.
Es wären so Personen, die irgendwo wohnen.
Nee, aber ich glaube, dahingehend wird München auch oft so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil wir natürlich in dem Sinn nicht so diese Startup-Bubble haben, wie, also Startup im Sinne von das, was diese, ich nenne es mal lauten Startup, die, wovon man einfach wahnsinnig viel mitbekommt, von diesen coolen, jungen Leuten, die dann ihre Startups, die hauptsächlich, finde ich, in Berlin stattfinden. Aber ich glaube, wir haben halt in München sehr viele große Player, die sich hier niederlassen.
Und ich glaube halt eher technisch, zum Beispiel dadurch, dass wir die TU haben, die halt auch so ihr eigenes, so wie heißt das, so ein Startup-Lab eigentlich haben, wo Studierende daraus eigentlich auch immer Startups gründen, mit Unternehmen zusammenarbeiten und sonstiges, haben wir schon eher so diese Techie-Branche, was ja auch cool ist. Tatsächlich fand ich ganz interessant, nur nochmal zusammenfassend, dass Deutschland die höchste Zahl an Nutzern von ChatGPT in Europa hat und auch weltweit zu den 5 führenden Ländern in der Nutzung des Chatbots gehört. Und wir haben auch die meisten bezahlten Abos in Europa von deutschen Nutzern. Also macht es Sinn, hier
ein Büro zu öffnen? Das macht total Sinn. Ich würde mich dann wirklich fragen, ich weiß nicht, ob du das jetzt rausbekommen hast, ob du es überhaupt recherchiert hast. Ich habe tatsächlich das gerade gar nicht nachgeguckt, aber mich würde wahrscheinlich interessieren, warum genau München? Also ich glaube, das ist immer so ein Punkt. Warum wurde es München? Warum wurde es nicht Hamburg? Warum wurde es nicht wie gesagt, Berlin, Frankfurt? Das sind ja alles Städte, wo ja auch viel passiert. Oder, weiß nicht, Stuttgart, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger, aber sonst so die Richtung. Ich finde immer so.
Das könnte man mal recherchieren.
Genau, war es vielleicht auch so, jetzt mal eine steile These, wenn du eh sagst, okay, Deutschland wurde ausgewählt, weil wir hier einfach die meisten Nutzerinnen haben, ist es so, dass sie dann auch sagen, okay, es macht ja nicht so viel Sinn, dann nach der Stadt zu gehen, die die meisten Nutzerinnen hat, aber was ist, wenn das auch eher dann so, wie du sagst, mit der TU das meiste Potenzial für gute Mitarbeiterinnen hat. Also was war so ein bisschen die Hintergründe? Oder hat es vielleicht auch eher so eine wirtschaftliche Komponente, fördert das Bundesland Bayern, weiß ich nicht, ausländische Unternehmen, die hier einen Hauptsitz haben, mehr als jetzt vielleicht das Bundesland Berlin? Oder also das, glaube ich, sind so ein paar Punkte, die ich immer ganz interessant finde, warum gerade viele amerikanische Konzerne oft nach München kommen. Jetzt mal vielleicht Tesla außen vor.
Ganz blasphemisch. Ich habe ja, okay, nein, ich sag nichts. Das müssten wir mal recherchieren. Ich habe nur einmal, ich glaube vor 5 Jahren, so eine Doku gesehen, wo ein Steuerberater inkognito darüber gesprochen hat, wie in Bayern quasi die Landesregierung an so Unternehmen rantritt und ihnen erklärt schon, wie sie Steuern hinterziehen können oder weniger Steuern zahlen müssen.
Ich glaube schon oft, also ist jetzt auch wahrscheinlich eine Theorie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich da es gewisse Vorzüge gibt oder so. Ich meine, es ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Du bietest ja auch oft dann Firmen an, okay, wenn ihr hier den Sitz macht, können wir euch zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine Steuer, und das ist jetzt alles nur eine reine Theorie, ne? Das ist nichts, was jetzt nachrecherchiert ist, geben wir euch da eine Steuer, einen Steuererlass und dafür kommt ihr her, weil ihr hier Arbeitsplätze schafft und so weiter. Also das ist ja oft so ein Hin und Her. Es ist ja nicht immer so, dass du dann, wie wenn du jetzt irgendwie ein kleines Unternehmen gründest, die diese Vorteile halt nicht sofort hast.
Ja, voll. Aber die bezahlen ja auch, also so, das Ding ist nämlich, ich habe dann auch mal mich gefragt, okay, wie könnte das München als Standort verändern, so grundsätzlich? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ChatGPT gefragt.
Mann.
Ich war so, was sagt das Baby von OpenAI dazu? So, und habe gefragt, wie könnte es München als Standort verändern, wenn OpenAI hier ein Büro eröffnet und damit die Stadt auch noch zusätzlich zu OpenAI die Zentralen von Apple, Microsoft, Intel und Amazon beherbergt. Was könnte in den nächsten 5 Jahren mit Mietpreisen und der Infrastruktur passieren?
Mhm.
Und es kam richtig viel, und es war nicht nur Positives, aber es war auch super viel Positives natürlich. Und ich kann das tatsächlich nur jedem empfehlen, das meiste davon haben wir uns schon gedacht. Aber das Fazit, okay, kurzfristig dürfte es vor allem Mietpreise und Gehälter weiter antreiben, Gentrifizierung, bla bla bla. Aber es würde, und das fand ich eine sehr positive Sache, langfristig könnte sich München als eine der wichtigsten Tech-Städte Europas etablieren, mit allen Chancen, aber auch Herausforderungen für bezahlbaren Wohnraum und soziale Balance.
Mhm. Also ich glaube, das ist halt, das darf man halt nicht unterschätzen, umso mehr große, gerade große Firmen, das macht einfach einen riesigen Unterschied, ob du vielleicht viele kleine Start-up hast oder halt wirklich diese großen Player, die natürlich dann auch wieder ganz anderes Geld quasi in die Stadt stecken. Dann kannst du natürlich auch viel mehr als Stadt ausbauen und machen. Das sind ja einfach, ich glaube, das ist ganz basic runtergebrochen, super einfach. Und dahingehend finde ich das halt immer super spannend, weil, also ich persönlich, ich finde München einfach wunderschön. Ich finde, es hat so tolle Ecken. Aber natürlich gibt es auch ein paar Probleme. Und wenn du halt das Geld nicht hast, als Stadt manche Sachen auszubauen, dann ist es halt super, wenn du so große Unternehmen hast, die hierher kommen, die Arbeitsplätze schaffen, die dann auch wieder mehr Geld einfach reinbringen, damit du so Sachen wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel ausbauen kannst.
Ich glaube aber auch als Stadt ist es schon, also wenn du auch so internationale, es ist ja eigentlich richtig schön, ist aber natürlich eine Herausforderung, dass in solchen Städten dann, es gibt ja auch Leute, die nicht in der Tech-Branche arbeiten
yeah.
und die hier auch die ganze Stadt am Leben halten quasi, die dafür sorgen, dass die überhaupt funktioniert als Stadt. Also ich glaube, das mit der Balance ist schon immer, stimmt schon, da muss sich halt die Stadt auch so ein bisschen ranhalten, um eine schöne Stadt für viele unterschiedliche Menschen und vielleicht auch Schichten, nicht nur vielleicht, sondern Schichten bereitzustellen, der man halt auch gerne wohnt. Ich finde München grundsätzlich eine gute Stadt, wohne hier auch ganz gern und bin aber gespannt, wie das hier das verändern wird. Genau.
Toll.
Dann kommen wir doch gleich zum nächsten AI-Thema. Ich bin nämlich, und das Hauptthema unserer heutigen Folge, ich bin nämlich über eine Studie gestolpert aus, von wo ist die? Vom Rotterdam School of Management.
Mhm.
Die erschien auch im International Journal of Research and Marketing und die heißt Acceptability Lies in the Eye of the Beholder, Self-Other Biases in Gen AI Collaborations. Und es klingt super sperrig, aber kurz zusammengefasst kann man sagen, es wurde rausgefunden, Leute finden es okay, wenn sie selber AI nutzen, aber sie finden es nicht okay, wenn andere Leute AI nutzen.
Das ist wieder so typisch, wirklich. Ich frage mich, also es gibt wahrscheinlich jeder, der Psychologie studiert hat oder sich damit befasst, könnte dir wahrscheinlich in einer Sekunde sagen, was für ein psychologisches Phänomen das ist, was bei Menschen da getriggert wird, aber das ist so, es ist einfach so typisch.
Ja, ich weiß. Also das kann man tatsächlich auch in der Studie soweit nachlesen. Ich fasse mal ganz kurz ein bisschen die Studie zusammen. Also, grundsätzlich finden Menschen die eigene Verwendung von generativer KI, zum Beispiel ChatGPT oder Gemini, es gibt ja nicht nur ChatGPT, für die Erstellung von Inhalten akzeptabler, als wenn andere sie benutzen. Es gab quasi 5 Experimente, die sie durchgeführt haben. Also sie fanden heraus, dass es die Leute es 12,6% akzeptabler fanden, ChatGPT für die Erstellung eines Bewerbungsschreibens zu verwenden, als wenn sie wissen, dass jemand anders es getan hat für die exakte Aufgabe. Und auch es fanden 11% akzeptabler, das Tool zu benutzen, um eine Aufgabe, also wie so ein Assignment im Bewerbungsprozess zu erledigen, als wenn es jemand anders getan hätte. Grundsätzlich gehen sie quasi davon aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass eine andere Person die Aufgabe aus Faulheit, also quasi, wahrscheinlicher, dass eine Person eine Aufgabe an KI einfach auslagert, also die KI machen lässt, anstatt sich selber ranzusetzen und es zu machen. Und aber auch, sie schätzen ihren eigenen Beitrag zur Aufgabe, selbst wenn sie KI nutzen, 22% höher ein, als wenn es jemand anders macht. Und 38% halten es für wahrscheinlicher, dass sie im Vergleich zu anderen die KI für Inspiration und Hilfe nutzen würden, anstatt eine Aufgabe an die KI auszulagern. Also sagen wir es so zusammengefasst, die Leute denken, sie selber benutzen die KI ja komplett gerechtfertigt, weil sie lassen sich ja nur inspirieren und helfen. Und die anderen sind faul und lassen die KI das machen und dann kommt keine gute Arbeit dabei raus. Oder es ist halt Schummeln.
Ich frage mich, ob das am Ende auf Neid fußt.
Glaubst du?
Ich weiß nicht, ich frage mich wirklich, ob es ist so, dass man sagt, okay, die andere Person, man suggeriert, sie wäre faul, aber am Ende ist man vielleicht nur neidisch, weil die Person besser prompten kann und effizienter arbeitet als man selbst.
Das weiß ich nicht. Die Forscher kamen auf jeden Fall zu dem Ergebnis, das liegt daran, weil wir Menschen grundsätzlich, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was du angeschnitten hast in der Psychologie, dazu neigen, unser eigenes Verhalten und das von anderen Menschen unterschiedlich zu betrachten, selbst wenn es exakt dieselben Verhaltensweisen sind. Zum Beispiel, insbesondere wenn Leute etwas machen, was man als schlecht bewertet, nehmen wir es bei anderen viel schlimmer wahr als bei uns selbst. Aber genauso neigen wir auch dazu, unsere eigenen Handlungen wesentlich positiver zu bewerten als die von anderen. Also wir denken auch, dass quasi so solche neuen Entwicklungen, Produkte, aber das ist ja genau dasselbe. Das hatten wir damals sogar in Kommunikationswissenschaften, als das Fernsehen kam. Gab es Studien, dass Leute meinten, Fernsehwerbung beeinflusst andere Menschen total, aber sie selbst können das ja zum Glück einschätzen, dass das auch ein bisschen manipulativ ist. Oder genauso gab es in der Propagandaforschung immer diese Studien, wo gezeigt wurde, dass Menschen den Einfluss von Propaganda bei anderen viel stärker einschätzen als bei sich selbst.
Ja, also ich glaube, das ist am Ende wieder dieses, man denkt, glaube ich, von sich selbst eher, dass man... Und ich glaube, gerade bei disziplinierteren Menschen oder Menschen mit einem höheren Maß an oder Gefühl an Selbstkontrolle ist es, glaube ich, dass man eher denkt, nee, also das trifft mich nicht, davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Und man, glaube ich, grundsätzlich dann eher davon ausgeht, dass die breite Masse, wenn man dieses Denken hat, wenn man denkt, ich bin besonders diszipliniert, ich bin besonders gut in der Selbstkontrolle, dass man dann automatisch denkt, das ist besonderer als bei anderen Leuten und die anderen Leute quasi herabstuft. Ich glaube, es trifft natürlich nicht bei Menschen zu, könnte ich mir gut vorstellen, die grundsätzlich eher von einer geringen Selbstdisziplin bei sich ausgehen. Dann denken sie wahrscheinlich, andere Leute lassen sich weniger davon beeinflussen. Ich glaube aber grundsätzlich denkt man von sich etwas positiver in solchen Dingen, weil man denkt, man kann es ja selber bestimmen als von anderen Menschen.
Kennst du das Phänomen, wenn du eine E-Mail liest und dir denkst, das hat doch ChatGPT geschrieben?
Nee.
Nicht? Ich sehe das immer wieder tatsächlich auch bei juniorigeren Leuten, die im echten Leben so einen komplett anderen Sprachstil haben und in anderen E-Mails auch. Und dann kommt plötzlich so eine E-Mail, die unfassbar formuliert ist. Und ich stehe so da und denke mir, das war jetzt, aber
das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dumm, oder? Also das klingt jetzt total hart, aber ich meine, ich glaube, wir sind alle mittlerweile in gewissen Bereichen, wo man das natürlich nutzt und so. Und ich habe auch oftmals so diesen Punkt, wenn ich sage, okay, gerade wenn du irgendwie einen super stressigen Arbeitsalltag hast, ich habe irgendwie hier, ich muss irgendwas formulieren und mir fehlen gerade die Worte. Ich habe das ganz oft, gerade wenn ich Sachen auf Englisch formuliere, ich sage, ich weiß, was ich sagen will, aber das klingt gerade irgendwie nicht professionell. Und quasi kleiner Insight, wir haben auch interne Tools, die quasi die Daten nicht an zum Beispiel OpenAI weitergeben. Und dann gucke ich aber danach trotzdem drüber, sind das Wörter, die ich benutze? Also, wo ich mir denke, das ist doch ein logischer Schritt. Klar, es klingt dann vielleicht manchmal generell ein bisschen smarter oder besser, weil natürlich, ich bin jetzt gerade nicht darauf gekommen. Aber wenn da Wörter drin sind, die ich noch nie gehört habe, überhaupt nicht weiß, wie ich die ausspreche, dann schreibe ich die vielleicht auch bitte nicht in diese Nachricht. Also ich finde, es ist doch so ein logischer Schritt, dass du danach nochmal drüber gehst, würde ich das auch so sagen. Und ich habe ganz oft, dass ich dann wirklich die Wörter reinpacke oder es nochmal umformuliere oder dann nur so Teilabschnitte davon übernehme, wenn ich die gar nicht verwende. Das ist zum Beispiel oft mit diesen Floskeln. Also ich schreibe zum Beispiel eigentlich meine E-Mails immer mit Hi XY. Und ganz oft in diesen vorgeschriebenen E-Mails kommt dann irgendwie Dear oder sowas, wo ich mir denke, das benutze ich einfach nicht und es wird doch dann ganz komisch auffallen oder so diese
das
Floskel
würde
am Ende.
Das grundsätzlich auffallen. Also ich finde, ja, du musst halt einfach das ein bisschen anpassen.
Genau.
Ja,
also das ist ein logischer Schritt.
Eigentlich schon.
Überrascht, dass Leute das nicht machen.
Das würde ich aber tatsächlich auch zum Beispiel, wenn es das heißt, okay, Leute benutzen das für die das Anschreiben bei Bewerbungen. Mhm. Ich habe das auch schon gemacht.
Mhm.
Und erstens finde ich das gar nicht so einfach zu prompten, muss man sagen.
Voll, das ist sau schwierig.
Das wird halt auch schnell zu generisch, aber es hilft halt trotzdem. Es macht alles ein bisschen schneller. Ich finde, dafür ist das halt sehr gut. Es macht, du kannst deine Gedanken runterschreiben. Du musst es ja genau sagen, was du drin haben willst, in welcher Reihenfolge, in welchem, wie groß. Also im Sinne von eigentlich hilft es dir nur bei der Wortwahl so ein bisschen. Dann haut es das raus und dann muss ich das nochmal umschreiben, weil das ist mal zu Gelaber, ich würde es halt nicht so sagen und es soll ja trotzdem mich widerspiegeln.
Genau, und das ist das, was ich meine, was ich dann teilweise nicht verstehe, dass Leute es nicht anpassen. Oder ich hatte auch letztens so einen Fall, wir machen das immer, das ist auch kein crazy Geheimnis, wir schreiben immer für unseren Bereich die Industry News zusammen. Also was gibt es gerade Neues, was müssen wir auf dem Schirm haben und das immer quasi alle paar Tage jemand anderes aus dem Team für zuständig. Und ich lese mir die Sachen dann immer durch und habe aber trotzdem dann die Hilfe oft von AI, mir das zusammenzufassen, so dass das auch wirklich dann für alle verständlich ist. Wo ich mir denke, gut, das finde ich ist jetzt nicht irgendwas groundbreaking. Und das ist aber oft so, dass dann AI diesen Link wirklich so mit klicke hier für mehr Infos, wo ich mir denke, hä, das würde ich halt nie so in die E-Mail reinpacken. Und dann denke ich mir so, das ist einfach so, das wirkt dann schon so ein bisschen seltsam, also packe ich halt ganz normal den Link drunter, wie wir alle das machen. Und denke ich, das sind so Mini-Kleinigkeiten, die trotzdem dann aber auch, finde ich, zeigen, dass man persönlich nochmal gegengelesen hat, dass man persönlich nochmal gecheckt hat, sind auch wirklich die richtigen Infos, die rübergenommen wurden. Und nochmal so diesen persönlichen Stempel da drauf zu drücken, auch wenn es jetzt ein ganz kleines Beispiel ist. Aber ich finde, es ist so wichtig, dass man eher das zeigt, dass man auch sagt, okay, ich habe das nochmal überprüft. Klar, ich habe AI benutzt, aber ich habe es überprüft. Es stimmt, anstatt einfach zu sagen, okay, jeder sieht einfach auf einen Blick, das ist halt einfach Copy-Paste und man hat sich halt irgendwie einfach gemacht.
Ja, und ich glaube, das machen auch gar nicht, also am Ende machen das die meisten Leute. Ich kann das halt nur empfehlen, wirklich immer zu machen. Und ich benutze das. So, und jetzt kommen wir, weil ich mir dachte, okay, reden wir nicht über Arbeit, über Sonstiges. Übrigens, ich benutze das tatsächlich, wenn dann für jetzt nicht so Coverletter, sondern wirklich so, wenn ich zum Beispiel Leute miteinander connecte und ich weiß, wie ich zwei Abteilungen dann so. Und besonders das Problem ist bei uns zum Beispiel, ist es ja nicht in meiner Muttersprache, sondern sehr oft in Englisch.
Voll das Problem oft.
Da hilft mir das wahnsinnig. Also ich habe dann zum Beispiel auch einfach etwas im Deutsch im Kopf, dann übersetze ich das manchmal ins Englische und dann sage ich so, mach das nochmal irgendwie professioneller oder.
Genau, also deshalb meinte ich das zum Beispiel auch mit dieser Zusammenfassung von den Industry News, weil ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich was auf einer anderen Sprache lese, was ich total verstehe, aber dann es zusammenzufassen, anstatt einfach nur die Sätze zu kopieren.
Genau. Aber es ist super hilfreich.
Genau.
Aber machen wir doch mal ein Spiel.
Gut.
Mhm. Weg von der Arbeit, her zu unserem Podcast und sind wir mal ganz transparent. Wo benutzen wir denn hier bei Ghost und Gelaber KI, um Prozesse zu optimieren?
Also wir können ja einfach mal durchgehen. Wir haben unser Aufnahmetool ist auf jeden Fall eins, wo KI hinterliegt. Das heißt auch, wenn ich die Folgen schneide, gibt es mir quasi die KI vor. Es ist in dem Fall keine KI, die quasi was dazu generiert, sondern einfach guckt, okay, wo sind zu lange Pausen, wo wird was rausgeschnitten. Deshalb, falls ihr mal findet, dass was abgehakt klingt, das ist die KI. Manchmal kann ich nicht jede Pause quasi korrigieren, aber das ist schon mal ein Bereich. Und dann auch die Erstellung unserer Shorts für Instagram, TikTok, das passiert auch in dem Tool. Das heißt, das filtert es raus, was sind so prägnante Sequenzen, die dann für das gut werden.
Ist nicht auch unsere Intro-Musik von dem KI-Tool?
Ja, unsere Intro-Musik ist auch von dem KI-Tool, damit wir hier keine Probleme mit irgendwelchen Copyright bekommen. Genau, das ist auch generiert. Dann muss man sagen, dass auch das Tool uns immer eine Zusammenfassung rauslässt. Die wichtigsten Keywords, die wir nennen. Was macht es noch? Titelvorschläge. Ich glaube, die nehmen wir seltenst, weil man da oft merkt, dass das Tool auf die englische Sprache wirklich eigentlich optimiert ist und in der deutschen Sprache manchmal ein bisschen hakt, aber manchmal hilft es ganz gut, um so ein paar catchy Sachen rauszubekommen.
Ja, also fassen wir zusammen, wir benutzen quasi Tools, die Sachen für uns erstellen, uns helfen, sonstiges. Vanessa schneidet die Videos natürlich, also händisch guckt sie dann auch nochmal, schaut über die Untertitel, diese Titel und die Beschreibung zum Beispiel, die kommen dann an mich und ich schreibe die, honestly, ich schreibe ungefähr 50% davon um, weil es zu generisch ist, irgendwie komische Wörter benutzt werden, nicht so richtig passt und für mich manchmal, also es hilft mir wahnsinnig zum Beispiel, die Folgentitel zu nehmen, weil es gibt super viele Beispiele und meistens finde ich die alle nicht gut, aber die führen mich in eine Richtung und dann kann ich halt in weniger als 5 Minuten komme ich halt zu einem Titel, den ich gut finde und zu weiteren Titeln zum Beispiel, die man für YouTube Shorts verwenden kann oder für alles weitere oder auch für die Beschreibungen für Social Media, weil wir teilen ja diese Folgen, du lädst sie auf YouTube hoch, ich mache die Shorts und auch die YouTube, nee, die YouTube Shorts mache ich dann quasi über ein Social Media Tool, genau, und schedule quasi alles für TikTok, Instagram und YouTube Shorts. Das heißt, an der Content-Erstellung ist AI schon irgendwo, zumindest die Social-Media-Content-Erstellung, schon beteiligt. Aber wir schreiben eigentlich das meiste davon um. Es macht nur einfach den kompletten Prozess wesentlich schneller und einfacher.
Total. Ich finde auch gerade das, was du sagst mit den Titeln. Manchmal, also wir haben ja immer eine Idee, worüber wir sprechen und wir recherchieren die Themen. Aber trotzdem hat man ja Aspekte in der Folge, die man davor gar nicht auf dem Schirm hatte, weil die andere Person sie noch mit reinbringt oder das Gespräch in eine andere Richtung läuft. Und dann sich danach, wenn wir die Sachen bearbeiten, nochmal dran zu erinnern, ohne die komplette Folge sich nochmal anzuhören, weil das natürlich auch ein Zeitfaktor ist, gerade bei unseren langen Folgen, hast du wirklich alles drin, okay, was war da noch, habe ich irgendwie was vergessen, was könnte noch interessant sein, über was wir gesprochen haben. Und da finde ich das super hilfreich, dass man sich nicht die ganze Folge oft nochmal und nochmal anhören muss, um wirklich alle Aspekte drin zu haben.
Ja, voll. Also ich finde das einfach wahnsinnig hilfreich, um Prozesse zu optimieren.
Ja.
Und
wir sparen uns so viel Zeit dadurch.
Also
wir könnten das, glaube ich, sonst gar nicht so machen.
Nein.
Sag ich ehrlich, weil ich habe das ja gemerkt früher, als wir noch kein Videoformat waren, habe ich ja alles wirklich mit einem ganz normalen Audio-Tool geschnitten. Und das war schon sehr aufwendig. Und da habe ich wirklich teilweise, wenn wir eine Folge hatten, die eine Stunde ging, kann ich eigentlich das Dreifache rechnen, habe ich 3 Stunden für den Schnitt gebraucht. Und das ist jetzt mit dem Tool, obwohl wir Video dazu haben, wo man eigentlich denkt, Video zu schneiden, ist nochmal schwieriger eigentlich als nur die Audiospur, weil man auch gucken muss, wie das aussieht, ist das halt super einfach, weil das so komplett wegnimmt und ich dann teilweise nur die Dauer plus vielleicht so 10-20% brauche zum Schnitt. Also ich würde mal sagen, gut die Hälfte minimiert.
Ja, benutzt du ChatGPT oder beziehungsweise welches KI-Tool nutzt du eigentlich, wenn du es nutzt, so im Alltag?
Ich bin momentan wieder ein bisschen am Switchen. Ich war ja ganz lange sehr Fan von Gemini und finde es auch wahnsinnig gut, was so, ich sag mal so private Sachen angeht, was ein bisschen komisch klingt, aber so, keine Ahnung, das hast du im Kühlschrank, machst ein Foto und es sagt dir, was du irgendwie kochen sollst, weil du halt dann, was die Optionen, die es gibt, halt aktuell, soweit ich weiß, nicht bei ChatGPT, dass du wirklich so Prompts hinterlegst, so, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal das mit dem Kühlschrank, ich ernähre mich pesketarisch, esse 3-mal irgendwie am Tag, meine Lieblingsgerichte sind das, das und das, das mag ich gar nicht. Da konnte ich das halt so wirklich hinterlegen und dann konnte man mit diesem einfachen Klick, guck mal, das habe ich im Kühlschrank, hat es wirklich das abgeglichen und sagt, das und das kannst du machen. Die Funktion habe ich so mit dem Hinterlegen nicht bei ChatGPT. Ich glaube, da musst du es immer jedes Mal wieder aufs Neue eingeben. Weil ich glaub, das
hast du die Pro-Version versucht?
Ja, habe ich. Also habe ich auch.
Ich dachte, das geht.
Ich habe, also wie gesagt, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht rausgefunden. Weil ich dachte nicht, dass du auf einzelne Sachen es speichern kannst. Du kannst natürlich was grundsätzlich hinterlegen, was sich die KI merkt, aber nicht nur auf einen Chat. Und das ist der Unterschied bei Gemini. Du kannst wirklich einen Chat anlegen und der hat dann immer diese Infos. Aber wenn du in einen anderen neuen Chat ein neues Thema hast, hat es quasi nicht hinterlegt. Aber
wie gesagt,
du musst dann nochmal gucken.
Vielleicht über die Projekte oder so. Weil,
genau.
Also so, ich bin zum Beispiel ja großer Fan von ChatGPT tatsächlich, weil ich es... Also ich finde, Gemini ist sehr textbasiert.
Total.
Also komplett textbasiert. Und ich finde, ChatGPT ist da so ein bisschen durchlässiger, was auch die Formate angeht. Dass du da bestimmt.
Das finde ich auch.
Dass du mit bestimmten ChatGPTs dann zum Beispiel auch Videos erstellen kannst oder so. Hast du gerade gesehen, die Fliege, die hier einfach durch das Bild geflogen ist? Oh mein Gott, okay.
Genau, aber deshalb, wie gesagt, deshalb finde ich mittlerweile ChatGPT bei vielen Punkten auch besser tatsächlich.
Was ich aber noch ausprobieren wollte, wo ein Freund von mir drauf schwört, ist Perplexity.
Ja, habe ich auch schon gehört. Wollte ich auch mal ausprobieren. Genauso, auch, aber das ist auch, glaube ich, eher wieder beruflich sinnvoller, wenn du sehr viel mit Text arbeitest, ist die Claude AI. Mhm. Da gibt es ganz viel. Ich glaube, es kommt halt immer total drauf an. Ich finde zum Beispiel auch, da ist natürlich, finde ich, in meiner Wahrnehmung ChatGPT nicht ganz so, wenn du die Möglichkeit hast, in deiner Arbeit, weil du vielleicht eh schon mit Google und der Google Suite arbeitest und dein Arbeitgeber erlaubt, dass die Gemini AI dahin integriert wird, dann ist das extrem ein Gamechanger für deine ganzen Docs, PowerPoints, Gmail selbst, dass du eine Mail bekommst, zusammenfasst, eine Antwort darauf generiert wird. Das ist ein wahnsinniger Gamechanger. Ich habe nur festgestellt, so sehr brauche ich das in meinem Privatleben nicht, weil ich seltenst mir, weiß nicht, an einem Sonntag denke ich, erstelle jetzt ein PowerPoint, wie ich, weiß nicht, die Wohnung aufräume. Deshalb dahingehend finde ich dann ChatGPT schon besser, weil es trotzdem all diese Sachen erstellen kann. Und dann lädst du es halt zum Beispiel in deinen Drive hoch.
Ja, voll. Na gut. Gibt es etwas, also benutzt du ChatGPT, Gemini, irgendein Tool auch manchmal für Content, also tatsächlich für die Recherche für unseren?
Ja.
Wie machst du das?
Also dahingehend mache ich immer, ich schreibe so, keine Ahnung, das Thema, nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir das Friseurthema, weil wir es am Anfang ganz kurz hatten. So, Friseurthema, pack den, vielleicht den Link zu dem LinkedIn-Post rein, sag, was kannst du mir dazu sagen, gib mir die Quellen auf jeden Fall an, das ist auch, finde ich, immer ganz, ganz wichtig, damit man es nachprüfen kann, dass auch wirklich nicht jetzt irgendein Quatsch zusammenkommt. Und dann lasse ich mir erstmal so ein paar Infos geben als Startpunkt, um dann tiefer in die Recherche zu gehen, weil ich finde, manchmal haben wir auch Themen, wo man einfach weiß, wenn ich, bis ich erstmal so ein Level an Recherche erreiche, wo ich hin müsste, brauche ich vielleicht eine halbe Stunde und wenn ich den Prompt eingebe, halt 20 Sekunden. So.
Aber das heißt, du prüfst dann auch immer die jeweiligen Quellen nach, händisch.
Total. Also, weil manchmal habe ich auch schon das Gefühl gehabt, das ist mittlerweile seltener als am Anfang, dass ich dann die Info, die exakte Info, die da drin steht, gar nicht darin finde. Ich finde sie dann vielleicht in einem anderen Artikel, aber darin eigentlich finde ich dann direkt nicht. Und dann ist aber auch immer so, quasi zur Erstellung wirklich von meinen Themen, gucke ich dann immer eher, dass ich nochmal die Sachen aus dem Artikel dann nehme.
Ja, okay.
Das, so mache ich das. Aber wie machst du das?
Ich mache so, dass ich erstmal, also quasi auch für die Themenfindung benutze ich es eigentlich gar nicht. Das ist etwas, das kommt einfach so durch unsere Gespräche oder wenn man sich halt so umschaut und was für Themen einfach aufkommen, über unterschiedlichste Quellen. Meistens arbeite ich ein Thema erstmal aus, wie ich das ausarbeiten wollen würde. Und dann, wenn ich merke, oh, das ist vielleicht, ich stecke irgendwo fest gedanklich und komme nicht weiter, dann frage ich mich mit ChatGPT so, welche Aspekte dieses Themas könnten noch einen Einfluss auf das den Arbeitsalltag haben oder sonstiges, weil unser Podcast ist ja so ein bisschen dahingehend gemacht. Oder zum Beispiel, wenn ich, jetzt kommen wir dazu, wenn ich zum Beispiel sehr komplizierte Texte habe zum Thema so Gesetzeslage oder Wirtschaft.
Oder so Studien, finde ich tatsächlich.
Oder eben auch Studien und ich dann etwas, auch wenn es zum Beispiel auf Englisch ist und ich mir denke, okay, ich verstehe es, aber vielleicht verstehe ich es nicht richtig, dann lasse ich es quasi zusammenfassen oder nochmal erklären. Mhm. Also ich lasse es meistens lieber nicht zusammenfassen, sondern ich sage, okay, erklär hier der Text, erklär es mir nochmal einfacher, als wäre ich, manchmal sage ich auch so, als wäre ich 15. Wenn ich es gar nicht verstehe, sage ich, als wäre ich 7 und dann erklärt es mir so super
so,
easy.
Erklär es mir, als wäre ich 3 Tage alt.
Genau, so ungefähr. Dann so habe ich übrigens ChatGPT letztens gefragt, ob es mir helfen kann, ein Skript zu schreiben, weil ich kann ja nicht programmieren, aber ich wollte etwas programmieren, ein Skript zu schreiben und dann bin ich so, ich bin die Altersstufe runtergegangen. Ich war so, okay, erklär es mir so.
Einfacher.
Erklär es mir so, als hätte ich noch nie programmiert. Ich habe nichts verstanden. Erklär es mir so, als wäre ich 15. Ich habe erst recht nichts verstanden. Anscheinend sind 15-Jährige viel schlauer, als ich dachte. Dann war es irgendwann so, erklär es mir, als wäre ich 5 und dann habe ich es verstanden.
Ich glaube, man muss da lieber ein bisschen unterbuttern und sich dann nochmal steigern, aber lieber hatten wir es erstmal leichter als zu schwer. Genau.
Also fassen wir zusammen, wir benutzen es auf jeden Fall. Ich finde aber auch, wir beide sind immer relativ transparent. Wir sagen in diesem Podcast auch immer, wir haben, so wie ich am Anfang, ich habe ChatGPT gefragt, wegen deswegen. Ich habe es nicht als meine eigene Idee verkauft, wie ich auf dieses Fazit komme, sondern wirklich hier auch gesagt, okay, da habe ich ChatGPT gefragt. Ansonsten kann man das als, benutzen wir es als Inspiration natürlich für unsere Themen, aber wir recherchieren das auch immer und unsere Meinung ist natürlich nicht einfach die von ChatGPT, sondern unsere eigene Meinung, die auch auf unsere Recherche beruht. Wir benutzen ChatGPT für insbesondere für die Bearbeitung dieses Podcasts und nicht ChatGPT, AI AI-Tools und auch zum Beispiel, um sowas wie Copyright-Issues bei Jingles oder sonstiges zu vermeiden.
Was aber das halt ist ja mittlerweile bei vielen Programmen. Also das ist ja, wenn ich glaube, so die komplette Adobe-Welt angucke mit Photoshop und so, das ist eine andere Art und Weise von KI, wie man das jetzt, finde ich, durch ChatGPT und Gemini und so kennt. Aber ich finde das ja trotzdem, dass mittlerweile wahnsinnig viel dahingehend passiert, dass man wirklich da unterstützt wird in der Bearbeitung von Video, Bild, auch Text und so weiter. Deshalb, ich finde, das ist, muss man ein bisschen differenzieren. Ist jetzt nicht so, dass hier, weiß ich nicht, das Tool, das wir benutzen, irgendwas dazu dichtet, was wir gar nicht gesagt haben. Nee. Die Funktion gibt es, dass aus unseren Stimmen eine AI erstellt wird, die dann was sagt. Habe ich ausprobiert, fand ich ein bisschen gruselig, weil es unsere Stimmen zusammengemixt hat. Haben wir jetzt noch nicht so genutzt, gab auch ehrlicherweise jetzt nicht so den Nutzen dafür, aber klar, sowas geht natürlich auch. Aber ja, wie du sagst, ich finde, wir nutzen es ja und sagen auch ganz transparent, wenn wir es nutzen.
Genau. Und das ist so hier transparent. Ihr könnt entscheiden, ob ihr uns trotzdem verurteilt, so wie die Leute in der Schule, die befragt wurden. Auf der anderen Seite finde ich, würde ich tatsächlich auch jetzt ein bisschen mein eigenes Judgment hinterfragen, wenn ich finde, ach, warum hat die Person eine KI-E-Mail geschrieben? Vielleicht würde ich ihr vielleicht sagen, weißt was, man merkt einfach zu sehr den Unterschied zwischen dir und der E-Mail. Schreib das vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders. Aber ansonsten würde ich mal sagen, sehr interessanter Fact. Und dann würde ich auch gleich zum Tipp der Woche kommen. Mhm. Weil, wie bin ich überhaupt auf diese Studie gekommen? Ich habe einen Newsletter abonniert, den ich sehr cool finde und ich als Tipp gebe. Der ist vielleicht insbesondere für Leute, die im Marketing- oder Online-Bereich arbeiten, interessant. Der heißt Science Says und das sind quasi so 3 Minuten Marketing-Empfehlungen auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das zitiert sehr oft Studien, die sich eben mit so Verhalten von Menschen im Internet oder gegenüber von Technik und Sonstiges befassen. Ich glaube, das ist natürlich für Marketing-Leute interessant, aber ehrlicherweise, ich glaube, für jeden, der im Internet irgendwie arbeitet und man kriegt da ganz coole Snippets. So, der finanziert sich über den Verkauf auch von Guides und so größeren Themen, wo man dann auch quasi Sachen zahlen muss oder von der Community, wo man auch einen Beitrag jährlich zahlen muss. Aber in dieser Newsletter ist kostenlos und da kriegt man jede Woche so ganz interessante Snippets zugeschickt, wie zum Beispiel auch den Hinweis auf dieses Studienergebnis.
Ja, du hattest den ja auch schon mal mit mir geteilt und ich finde den auch super spannend. Ich glaube, ich habe immer das Problem, ich bin mittlerweile bei so vielen Newslettern, auch gerade durch die Arbeit, dass man manchmal dann so ein bisschen überfordert ist mit diesen ganzen Infos. Aber ich fand den auch ehrlicherweise ganz gut aufgebaut und strukturiert und nicht zu viel. Also ich finde, ich persönlich bin immer kein Fan von so Newslettern, die dann irgendwie gefühlt 8 DIN-A4-Seiten lang sind, wo du denkst, okay, also ist gerade einfach Information Overflow.
Ja, ich habe letztens sogar meine Newsletter wieder aufgeräumt. Also ich glaube, das mache ich alle paar Monate, weil ich melde mich immer für irgendwelche Newsletter an. Und dann alle 3 Monate evaluiere ich, wie oft habe ich diesen Newsletter eigentlich geöffnet. Und wenn ich merke, ich komme einfach nicht dazu, weil er gibt mir nicht diesen Mehrwert, den es bräuchte, damit ich ihn wirklich regelmäßig lese. Oder er ist einfach zu lang, zu ausführlich. Ich habe einfach keine Zeit dafür und ich kann mich nicht mein ganzes... Also ich bin auch ein Mensch, ich kann mich nicht 24 Stunden meines Lebens irgendwie mit Arbeitsthemen oder sonstigem auseinandersetzen. Ja, ich habe auch andere Hobbys, keine Ahnung. Ich esse gern. Jetzt? Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden, keine Ahnung. Freundin und ja, aber der ist ganz süß und knackig und den finde ich ganz interessant. Deswegen persönliche Empfehlung.
Sehr guter Tipp auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir die Folge damit auch abgeschlossen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr uns jetzt scheiße findet, weil wir euch offengelegt haben, wie viel KI wir tatsächlich für diesen Podcast benutzen, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ihr könnt uns auch auf YouTube, TikTok, Instagram schreiben. wie auch immer. Ihr könnt tatsächlich, glaube ich, auch hier bei Spotify, falls ihr das hier hört, einen Kommentar hinterlassen.
Ja, ich glaube, es geht.
Ja.
Bewertet uns auf jeden Fall. Das würde uns auch sehr helfen.
Ja, natürlich. Und genau, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.